Ja, sehr schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können. Das ist wirklich ein großartiges Geschenk. Das war bei mir im Leben nicht immer so. Es gab Zeiten, also ich kann mich tatsächlich an eine Zeit erinnern, wo ich das Wort Jesus nicht kannte. Wusste überhaupt nicht, dass es das überhaupt gibt. Oder das Wort Bibel oder Gottesdienst oder so, geschweige denn von Nachfolge und all diesen Dingen, davon wusste ich nichts. Dann bin ich tatsächlich durch die Güte Gottes, ich sage das jetzt einfach mal so, tatsächlich zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen, durfte Jesus kennenlernen und dann war ich mal auf einer Freizeit und da wurde ein Lied gesungen und da hieß es, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Ich habe mir gedacht, das ist irgendwie komisch. Weil so ist das Leben nicht. Und so ist das Leben auch im Glauben nicht. Es ist nicht immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Nun, wir lesen in der Bibel, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber das ist dann eher so in dem Sinne, also verstehe ich das, dieses Wissen, und dieses ganz, ganz tiefe Geborgensein, auch dann, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich Dinge nicht verstehe, wenn ich durch die Tiefe gehe, dass Gott alles in seinen Händen hat. Das ist das Entscheidende. Und das gibt tatsächlich so etwas wie eine ganz tiefe innere Freude, die nichts zu tun hat mit dieser Glücksfreude, nicht wo man jetzt was Tolles erlebt und dann freut man sich, sondern das ist nochmal eine ganz, ganz andere Tiefendimension. Und das ist eine Tiefendimension, die man erleben kann, wenn man den Herrn Jesus Christus ganz persönlich kennt. Die Psalmen, heute geht es um Psalm 130. Markus hat es eben schon gesagt und dem kann ich mich nur anschließen. Nicht, also gerade in den Psalmen, das Gebetsbuch der Bibel sozusagen, es gibt noch andere Gebete in der Bibel, aber gerade in den Psalmen haben wir nicht nur das Herz Gottes ganz tief vor Augen, sondern wir haben auch das Herz des Menschen ganz tief vor Augen. Und da ist diese Ehrlichkeit drin, eine Ehrlichkeit, die unglaublich wichtig ist. Es gibt so dieses Phänomen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber mir ist das gelegentlich begegnet und da ist auch immer wieder so eine Versuchung, weil nicht, Gott macht ja auch keinen Fehler und all diese Dinge und so, aber es gibt so ein ganz merkwürdiges Phänomen. Ich nenne das ganz gerne, sich selbst einen in die Tasche lügen zur Ehre Gottes. Ganz schwierig, ganz schwierig. Seien wir doch ehrlich, tun wir doch nicht so, als ob. Warum muss man denn so tun, als ob, wenn es nicht ist? Ganz einfach, ganz einfache Frage. Und das ist das, was wir in besonderer Weise in den Psalmen sehen. Und da begegnen uns Aussagen, da denkt man, boah, nicht? Also sowas im Gebet zum Ausdruck zu bringen, das ist ja schon echt tough sozusagen. Bei den Psalmen ist es so, insbesondere gibt es da nochmal eine besondere Art, also ein bisschen Theologie muss auch immer sein, auch bei Herzthemen oder so. Da gibt es eine Kategorie, ich sage das jetzt mal so, das ist Psalm 120 bis Psalm 135, die nennt man Wallfahrtspsalmen. Gut, bei manchen klingelt jetzt vielleicht so dieser Begriff, nicht? Wallfahrtspsalmen, ja, haben die denn damals auch schon irgendwie eine Wallfahrt gemacht? Also das kann man jetzt nicht vergleichen mit dem, was vielleicht der ein oder andere von uns unter dem Begriff Wallfahrt kennt, nicht? Dass man nach Lourdes geht oder was weiß ich irgendwie. Aber es war so ähnlich. Es gab drei Hauptfeste in Israel im Alten Bund und die werden auch heute noch in besonderer Weise gefeiert, nicht? Das ist das Passafest, dann das Pfingstfest und das Laubhüttenfest. So, also das waren so die drei Hauptfeste. Interessanterweise im Alten Testament ist Pfingstfest, gell? Das ist nicht spezifisch neu im Neuen Testament. So, und anlässlich dieser Feste sind sie von allen Seiten nach Jerusalem gezogen, also aus allen Himmelsrichtungen, vom Norden, vom Westen, vom Osten, vom Süden und so weiter. Und während man dann so nach Jerusalem zog, zum Tempel, anlässlich eben dieses Festes, da hat man dann diese Psalmen gebetet und hat sozusagen sein Herz ausgeschüttet vor Gott. Da kommen ganz interessante, ganz tiefe, ganz erstaunliche Dinge drin vor. Und das hat man dann tatsächlich auf dem Weg so gesungen. Und einer dieser Psalmen, den sie damals auf dem Weg nach Jerusalem gesungen haben, das war dieser Psalm 130. Und auch andere Psalmen, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Das ist klar, also wenn man nach Jerusalem gezogen ist, nicht Jerusalem liegt oben, die mussten immer von unten sozusagen auf den Berg rauf. Von allen Seiten, immer nach oben. Deswegen, ich hebe meine, da haben sie dann von Weitem schon die Hügel von Jerusalem, also ein Schweizer würde sagen, ja okay, Berg, alles klar. Ja, also jeden Hügel, sagen wir es mal so, die Hügel. Aber Berg, in Israel Berg, keine Frage. Also ja. Und dann haben sie das schon gesehen, oh, da ist Jerusalem, da ist der Tempel, da hebe ich meine Augen. Dann wissen wir, woher kommt eigentlich meine Hilfe? Ja, meine Hilfe kommt von dem Herrn. Meine Hilfe kommt nicht von einem Gebäude. Meine Hilfe kommt auch nicht von irgendwelchen Menschen. Meine Hilfe kommt auch nicht vom Tempel, sondern meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Gut, aber zurück zu Psalm 130. Da steckt viel drin, den wollen wir uns miteinander mal anschauen. Psalm 130, und zwar sind das 8 Verse, ein Wallfahrtslied. Was es ist, wissen wir mittlerweile, nicht wahr, wenn sie nach Jerusalem gezogen sind. Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Hoffe, Israel, auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Ja, soweit mal der Psalm 130, den schauen wir uns jetzt mal miteinander an. Zunächst mal aus tiefer Not. Im Leben haben wir unterschiedliche Phasen. Das ist ja nicht immer gleich. Aber wer diese Phasen kennt, wo man ganz unten ist, wo sich vielleicht so diese Gedanken drehen, wo ich nicht mehr weiß, sozusagen, was der neue Morgen bringt, sozusagen, wenn die Sicht sozusagen vernebelt ist, so wie wir es eben auch in diesem wunderschönen Lied gesungen haben. Wer solche Situationen kennt, wer vielleicht auch jetzt in einer derartigen Gefühlslage ist, für den, liebe Freunde, ist die Predigt heute. Und die anderen, die das gar nicht so empfinden können oder das noch nie erlebt haben oder so, ihr könnt ja trotzdem interessiert mal zuhören, wie das dann so ist. Aus tiefer Not, übrigens, Luther hat einen ganz tollen Choral von gemacht, aus tiefer Not schrei ich zu dir, nicht Reformation, wurde ja noch verfolgt, wir kennen ja vielleicht diese Geschichten von Luther-Filmen und so. Also es ist wirklich ein ganz besonderer Psalm, aus tiefer Not. Es gibt Zeiten in unserem Leben, das sind diese Zeiten, von denen es auch heißt, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Aber dabei bleibt es ja nicht stehen, sondern dann heißt es, so bist du doch bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Sehr bekannt, Psalm 23. Früher noch von vielen gelernt. Nicht? Wir erinnern uns vielleicht, Konfirmandenunterricht oder so. Ich weiß nicht, ob das bei uns im biblischen Unterricht auch gelernt wird. Ich würde das jedem empfehlen, solche Sachen einfach mal so aufzunehmen. Das ist wirklich ein Schatz, wenn man sowas im Herzen trägt, in Gedanken hat. aus tiefer Not. Da haben wir nochmal den Text, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Das ist eine Realität, die viele Menschen in der Bibel so erlebt haben. Es gibt keinen einzigen Menschen in der Bibel, sei er jetzt nur etwas prominenter und bekannter oder nicht, der das nicht in seinem Leben erlebt hätte. Eine solche Tiefe. Aber da bleibt man dann nicht drin, sondern da ist dann dieses Vertrauen zu Gott, aus der Tiefe rufe ich zu dir. Kennst du das? Aus der Tiefe rufe, wenn du zu Gott rufst, aus der Tiefe. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Ja, ich habe bewusst diesen Luthertext genommen, weil der ist unübertrefflich. Der drückt genau aus, was unser Herz in so einem Moment möglicherweise fühlt. Schauen wir uns mal einige Menschen an in der Bibel, die in der Tiefe waren. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt natürlich. Man könnte noch viel mehr nennen. Bei David zum Beispiel. David, wir kennen ja die Geschichte. Die meisten, denke ich, kennen die Geschichte. Nicht David ist damals in Sünde gefallen, hat Ehebruch begangen und so weiter. Ganz grauenhafte Geschichte eigentlich. So, und da kommt der Prophet Nathan zu ihm. Und also David war sich seiner Schuld überhaupt gar nicht bewusst und so. Vielleicht schon ein bisschen. Und dann kommt der Prophet Nathan zu ihm und deckt die Schuld auf. Mit so einem Gleichnis. Und da sagt David plötzlich, Moment mal, das ist ja ganz schlimm, was der gemacht hat, also was der Prophet im Gleichnis da erzählt hat. Und da sagt der Prophet, du bist der Mann. Und in dem Moment packt es ihn. In dem Moment bricht er dann sozusagen in sich. Und dann kommen eben diese wunderbaren Bußpsalmen und all diese Dinge, die wir kennen, eine unglaubliche Tiefe, die David hier erlebt hat, aber auch an anderen Stellen, als er verfolgt wurde, da in der Höhle von Engedi und was da alles so im Leben von David war. Ein weiterer, den wir in der Schrift sehen, war Elia. Elia, ein Prophet. In Israel waren wirre Zeiten. Das wünscht man eigentlich keinem, weil es waren Tyrannen an der Macht. Ahab und Isabel, so hießen die, nicht? Und also die waren richtig problematisch. Die haben sich einen Dreck um Gottes Wort geschert, wenn ich das mal einfach so sagen darf. Ja, die haben die Propheten verfolgt und Elia ist hingegangen und hat gesagt, so Freunde, so nicht. Und dann haben sie gesagt, oh, der sagt was. Moderne Muster, nicht? Kennt man heute auch bei Autokraten. Leute, die was dagegen sagen, müssen weg. Und so war das damals auch schon. Der muss weg. Der muss weg. Was macht Elia? Flieht in die Wüste, rennt um sein Leben und dann liegt er dort in Beersheba, heißt es nach Beersheba, das ist in der Wüste, nicht? Und dann liegt er dort und kann nicht sagen, ich will sterben. Ich kann nicht mehr. Ich will sterben. Deswegen gibt es auch, bezeichnet man das sogenannte Elia-Syndrom sozusagen. Flucht in die Wüste. Und dann kommt Gott und versorgt ihn sozusagen mit den Raben. Schickt dann Vögel, die bringen ihm dann einfach zu fressen. Interessante, wenn man sich das mal so praktisch vorstellt, ich komme da plötzlich Vögel angeflogen und bringen dir da was zu essen und so. Also eine ganz, ganz heiße Geschichte. Elia, Gottesmann, große Wunder erlebt. Plötzlich liegt er in der Wüste und will nicht mehr. Jeremia nennt man auch den leidenden Propheten, Jeremia. Was machen sie? Auch wieder so eine heiße Zeit. Auch wieder so ein König, so ein Autokrat, der sich nicht um Gottes Wort schert, dem das alles egal ist, Zedekia. Was machen sie? Genauso wie bei Elia, Muster ändern, gleichen sich und so weiter. Der muss weg. Dann schmeißen sie ihn in den Brunnen. Hat gedacht, jetzt war's das. Einfach in den Brunnen, zack, runter, rein in die Grube, fertig, Deckel drauf, Prophet da drin, hat niemanden interessiert. Und Gott in seiner Gnade hat dann dafür gesorgt, dass er dann da irgendwie wieder rauskommt. Die hätten dir da drin verrecken lassen. Prophet wird in den Brunnen geworfen, einfach in den Brunnen, Wahnsinn, ne? Ganz unten. Ein weiterer, Daniel, nicht so vielleicht Erinnerung, Kindergottesdienst, Daniel und so, da war doch mal was mit Daniel, mit den Freunden und dem Feuerofen, Löwengrube. Das gleiche Muster. Wie, du willst nicht hier vor dem Standbild anbeten, du willst mich nicht als Gott verehren, sagt der König, Babylon, Nebukadnezar. Alle müssen sich beugen, alle müssen das Standbild anbeten. Daniel sagt, nö, mach ich nicht. Mach ich nicht. Ich mach's nicht. Da kommt die Intrige, oh, guck mal hier, der Daniel, der betet immer und so. Fangen wir mal ab und so, ne? Durfte man ja nur den König. Daniel hat sich nicht gebeugt. Was passierte? In die Löwen. Und Gott hat ihn da rausgeholt. Gott hat ihn aus der Höhle des Löwen buchstäblich herausgeholt. Daniel ist dann auch zu Ehren gekommen hinterher wieder. Gott hat diesen König ganz stark gedemütigt, aber eben aus der Tiefe rufe ich zu dir, Daniel. Gehen wir ins Neue Testament. Ich werde dich auf gar keinen Fall verraten. Auf keinen Fall. Alle anderen schon, ne? Weil das sind ja Loser. Ich nicht. Ich bin der Glaubensheld. Ich bin dir treu. Petrus, ne? Du bist Petrus, Fels. Auf diesen Felsen, ich meine, Gemeinde bauen, ne? So, gut. Alle anderen. Und Jesus kennt ja unser Herz, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Jesus wusste es, dreimal. So, und jetzt stell dir das mal vor, ich nicht, auf keinen Fall. So, und dann kam die Situation, was passierte? Nee, also den kenne ich nicht, also da täuschst du dich, ne? Da am Lagerfeuer, kennen wir noch, haben wir Ostern, glaube ich, gespielt irgendwie. Nee, das war anders. Ich kenne den nicht, definitiv. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Und plötzlich krähte der Hahn, noch ehe der Hahn kräht. So, was heißt es? Er weinte bitterlich. Ganz tief runter, ganz tief runter. Geht das jetzt noch weiter mit Jesus? Wie denkt Jesus jetzt über mich? Wie geht jetzt weiter mit meinem Glauben? Was ist denn da jetzt ganz unten, ganz unten? Oder war das alles irgendwie nur? Da plötzlich krähte der Hahn. Paulus. Was lesen wir bei Paulus? Lesen wir mal Römer 8. Da lesen wir dann plötzlich so Dinge wie, wir wissen nicht, was wir beten sollen. Kennst du die Situation? Dass du nicht mehr weißt, was du beten sollst, wo sich die Gedanken so kreisen und du kriegst kein vernünftiges Gebet mehr irgendwie zusammen, wenn wir nicht mehr wissen, was wir beten sollen, wenn wir so niedergeschlagen sind, dass unsere Gedanken so sozusagen aufgewühlt sind und du weißt nicht mehr so, du kriegst nicht mehr irgendwie ein Gebet zusammen, weißt nicht mehr, was du beten sollst. Und in dem Moment, und da sagt Paulus hier, wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen, dann betet der Heilige Geist und bringt unser Anliegen vor den Thron des lebendigen Gottes. Warum? Weil Gott kennt dein Herz. Weiß genau, wie es uns geht. Also, wir sehen, ich könnte jetzt noch eine ganze Reihe von Beispielen bringen, dass sowohl im Alten wie im Neuen Testament Menschen, die Gott gebraucht und die Gott gebraucht hat, manchmal Wege geführt werden, Wege gehen, die wirklich schwierig sind. Und das kann jeden definitiv, und das erleben wir ja auch, das kann jeden von uns in unserem Leben mal so gehen. Also ich kenne das sehr, sehr gut. Menschen der Bibel, die in der Tiefe waren. Jesus in Gethsemane. Jetzt haben wir verschiedene Leute aus der Bibel, aber was ist denn mit Jesus? Aber bei Jesus war das doch ganz sicher so, immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Da muss man sagen, nein, war es nicht. War es einfach nicht. Gethsemane. Jesus war ganz Gott und ganz Mensch. Beides ist ein theologisches Geheimnis. Reden wir auch drüber. Keine Frage, kann man dies oder jenes, gibt es so unter wie gibt es eine ganze Mordsdiskussion auch in der Theologiegeschichte, wie man das so verstehen kann und so. Nicht, dass Jesus ganz Gott und ganz Mensch war, aber er war halt eben auch ganz Mensch. Jesus hat gelitten. Er ist gestorben, ist unseren Tod gestorben. Natürlich, selbstverständlich, stellvertretend. Er selbst hatte keine Sünde. Kraft seiner eigenen Natur hätte Jesus noch nicht mal sterben können. Das heißt, allein die Tatsache, dass er gestorben ist, bedeutet schon, dass er stellvertretend unseren Tod, unser Leiden auf sich genommen hat. Und da heißt es hier in Gethsemane: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir. So weit, so gut. Und jetzt kommt das Nächste, das man da auf keinen Fall weglassen darf, denn das gehört dazu. Und das war so wesentlich, weil wenn das nicht so gewesen wäre, möglicherweise, dann wäre es nicht zum Kreuz und nicht zur Erlösung gekommen. Doch nicht dein? Nee, andersrum. Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ja, machen wir das mal ganz schnell weg. Ey, wisst schon, gell? Doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. So, dann das Nächste. Bei dir ist die Vergebung. Geht's weiter mit Vers 3. Da heißt es im Psalm 130, wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Was für ein großartiger Vers, beziehungsweise zwei Versen. Ja, Sündenvergebung gab es auch schon im Alten Testament. Also wer sagt, im Alten Testament hätte es keine Gnade, keine Sündenvergebung gegeben, der irrt, aber fundamental. Selbstverständlich. Selbstverständlich wussten sie, wenn sie zu Gott kommen, dass der Herr ihnen ihre Sünden vergibt. Und das war nicht nur damals so, sondern es ist auch heute. Wenn du zu Gott kommst mit deinen Sünden, mit deinen Fehlern, mit dem, was dich drückt und niederdrückt und plagt und so weiter, dann darfst du wissen, der Herr vergibt dir deine Schuld. Manchmal kann man sich selber ja nicht vergeben. Das ist ja dann manchmal so eine Sache. Aber der Herr vergibt uns unsere Schuld. Das ist sehr, sehr wichtig. Bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Fürchte nicht in dem Sinne, dass man irgendwie Angst haben müsste vor Gott. Das ist nicht gemeint. Aber es gibt so etwas, was vielleicht in unseren Tagen manchmal ein bisschen verloren gegangen ist. So eine gesunde, heilige Gottesfurcht, sage ich jetzt mal, so eine Ehrfurcht vor Gott, vor dem heiligen Gott. Gott ist nicht nur sozusagen happy, happy, danke, Papi oder so. Es soll ein Tischgebet sein. Das, oder Jesus sozusagen als der metaphysische Kumpel, happy Jesus in der Rutschbahn oder so. Also Jesus ist unser Freund, das ist überhaupt gar keine Frage. Und das finde ich großartig. Ja, dass wir sozusagen in Jesus einen verlässlichen Freund haben, einen, der uns kennt, der uns nicht verlässt, der uns beisteht und so weiter. Aber das Ganze funktioniert nur auf der Grundlage, dass Jesus Christus wirklich der Herr ist. Dass er der Herr dieser Welt ist. Dass er der ist, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Und dann wird das Ganze wirklich zu einer unglaublich großen Sache, nämlich, dass der Herr dieser Welt an meiner Seite steht, dass er für mich ist. Es gibt so ein tolles Lied, er ist für mich, nicht, und dann kommen die vielen Kinder und so, und er ist für mich und so weiter. Gib doch dieses Lied, gell? Bei dem Herrn ist die Vergebung, ganz wichtig. In Daniel 9, ich habe bewusst jetzt mal Stellen genommen, die nicht ganz so bekannt sind, um sie einfach etwas bekannter zu machen, damit wir merken, wie großartig Gottes Wort ist, ja, wie schön es ist, Gottes Wort zu haben. Daniel 9, Vers 9, da heißt es im Buch Daniel, Bei dir aber, Herr, unser Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Denn wir sind abtrünnig geworden. Ja klar, die waren ja dort dann in Babylon und das hatte natürlich auch alles seine Gründe, warum das so war. Nicht? Aber dann, bei dir, Herr, unser Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Daniel, gehen wir mal weiter. Dann heißt es in Apostelgeschichte 10, vom Neuen Testament, Vers 43, und das ist ganz interessant, achten wir mal auf den Text, achten wir mal auf die Worte. Da heißt es, von diesem, also von Jesus ist hier gemeint, Jesus, von diesem bezeugen alle Propheten. Moment mal, was haben wir da jetzt gerade gelesen? Also von Jesus, also vor zwei Wochen habe ich ja schon mal nicht, und er zeigte den Jüngern, was von mir geschrieben steht, in den Propheten und so weiter, in dem Psalm, in der Tora. So, und das haben wir jetzt nochmal. Von diesem, also von Jesus, bezeugen alle Propheten. Alle Propheten, also nicht nur Habakuk, sondern auch Haggai, Zacharia, Amos, Jonas und so weiter. Wie sie alle heißen, können alle Namen durchgehen. Alle Propheten, was bezeugen die Propheten des Alten Testaments? Was bezeugen die? Sie bezeugen, dass durch seinen Namen, also durch den Namen Jesu, alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Bezeugen die Propheten. Ist interessant, nicht? Wäre mal interessant, die Propheten daraufhin mal so abzuklopfen, ne? Wo bezeugen die das denn? Also ein paar Stellen sind uns ja bekannt, nicht? Jesaja 53 und so, er trug unsere Schuld und so, all diese Dinge. Alle Propheten. Ein Beispiel habe ich genannt, was nicht ganz so bekannt ist, nämlich Daniel. Aber der entscheidende Punkt ist, dass wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind, wenn Jesus der Herr unseres Lebens ist, dann dürfen wir wissen, wenn wir an seinen Namen glauben und ihm vertrauen, dass wir die Vergebung der Sünden empfangen. Vergebung der Sünden ist ein Riesenthema. Vergebung der Sünden. Dass uns unsere Sünde vergeben ist. Und so lesen wir es dann auch schlussendlich im Epheserbrief, nicht ganz wunderbar, bekannte Stelle: in ihm, Jesus natürlich, haben wir die Erlösung durch sein Blut. Im Abendmahl denken wir immer wieder auch an solche Verse, selbstverständlich. Durch sein Blut die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Vergebung ist natürlich nur dann Vergebung, wenn Schuld auch wirklich Schuld ist, weil sonst macht Vergebung ja gar keinen Sinn. Nicht? Und da sind wir wieder bei diesem Thema, dass wir diese Ehrlichkeit vor Gott, nicht sich selbst einen in die Tasche lügen zur Ehre Gottes, nicht was wir da eben hatten. Nein, ich darf auch ganz ehrlich werden mit meiner Schuld vor Gott und dann empfange ich Vergebung. Bonhoeffer nennt das die teure Gnade. Es gibt hier so diese billige Gnade. Der Bonhoeffer nicht, was habt ihr gemacht? Ihr habt die Gnade zur Schleuderware gemacht. Zum Krabbeltisch. Bei Karstadt. Bei Karstadt gibt es ja nicht mehr. Gnade ist nicht etwas, was auf den Krabbeltisch gehört. So dieser Krabbeltisch, nicht? Sonderschluss verkaufen, alle krabbeln dann da rum. Und dann irgendwie kriegt man dann auch Gnade. Nein, so funktioniert es nicht. Sondern Gnade ist teuer. Sie hat Jesus Christus das Leben gekostet. Und dann ist die Gnade aber wirklich da. Und dann ist die Vergebung auch wirklich da. Und dann bist du rein. Und Gott hat dir vergeben. Neulich, weiß ich, wer das gesehen hat, da gibt es in Indien gibt's so ein Fest jedes Jahr. Und dann kommen sie und versuchen, sich auch zu reinigen im Ganges. Wobei das ja eigentlich eine Kloake ist. Also, ich war noch nie da, aber sagen alle nicht, das ist eigentlich... Auf jeden Fall, und da steckt ja ein ganz tiefes Bedürfnis des Menschen dahinter. Warum machen die das? Warum gibt es auch in anderen Kulturen solche Waschungs- und Reinigungsrituale? Ja, weil es ein ganz tiefes Bedürfnis des Menschen ist, dass er sozusagen von seinen Sünden reingewaschen wird. Aber wer Jesus nicht kennt, sucht sich dann natürlich andere Wege, die in die Irre führen, und die natürlich nicht zum gewünschten Ziel führen, nicht? Aber verstehen wir dieses Bedürfnis? die Sündenlast wird mir genommen. Ja, ich bin rein gewaschen. Ich habe mal einen Menschen kennengelernt. Das war eine junge Frau und die hatte so einen Waschzwang. Also ganz komisch, das ist so ein psychisches Phänomen, so ein psychisches Symptom. Ich weiß nicht, ob man hier schon von einer psychischen Krankheit reden kann, ich bin da kein Fachmann. Jedenfalls stand die 2 Stunden lang unter der Dusche. Das muss ich jetzt mal ganz abgesehen von den Wasserverbräuchen. Aber sagen wir mal, das ist ja furchtbar. 2 Stunden lang, also die Haut von der war ganz rot, so richtig abgerieben irgendwie. 2 Stunden, überleg dir das mal, du stehst 2 Stunden, ja, und hast immer noch nicht das Gefühl, ich bin nicht sauber. So dieses Gefühl, ich will sauber sein irgendwie. Ja, das lag natürlich war die Haut sauber, also keine Ahnung. Aber da ist so im Menschen etwas drin. Ja, ich möchte gerne rein sein, ich möchte sauber sein. Und irgendwas in mir sagt mir die ganze Zeit irgendwie, du bist nicht sauber, du bist nicht rein, das passt bei dir alles nicht. Und dann stellt man sich unter die Dusche und dann kommt eben dieses Ding. Ja, also solche Sachen. Aber jetzt mal ganz abgesehen von solchen psychischen besonderen Situationen, es ist ein ganz tiefes Bewusstsein und ein ganz tiefes Bedürfnis im Menschen, dass ich irgendwie rein sein möchte, sauber sein möchte, dass die Dinge okay sind irgendwie. So, und da sagt uns hier die Bibel einen ganz besonderen Weg. Und dieser Weg funktioniert. Er funktioniert. In ihm haben wir die Erlösung. In Jesus haben wir wirklich die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Wenn du wirklich Reinheit und Vergebung suchst, dann ist sie bei Jesus effektiv zu finden. Effektiv zu finden. Definitiv. Ich harre des Herrn. Gehen wir mal weiter. Da heißt es, ich harre des Herrn. Meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Ist interessant, hier haben wir die Doppelung. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Ich stell mir das so vor, nicht die Wächter. Wir haben mal in Stade, meine erste Stelle war in Stade, als Pastor, und da haben wir so eine Zeltevangelisation gemacht. Damals hat man noch irgendwie Zeltevangelisation gemacht und da musste man Nachtwache machen. Also Zeltwache, ne, ich habe gesagt, oh, ich mache mit. Und dann bist du wirklich die ganze Nacht wach. Wie so ein Wächter im Grunde genommen. Und dann stehst du da und musst aufpassen, dass da jetzt irgendwie keine bösen Leute kommen und da was mit dem Zelt machen wollen. Und dann gab es halt eben diese Zeltwächter sozusagen. Und eine Nacht habe ich, und dann morgens, also wenn es dann so 3:30 ist, so, du musst ja wach bleiben. Ne? Und da war ein anderer, der war aus einer anderen Gemeinde, haben wir Allianzebene gemacht und so, ne, guck mal, hier ist schon 3:30, ne, bald haben wir es geschafft, ne, wollte schon noch einen Kaffee, so. Und dann ist es 3:45. guck mal hier, 5:55. Aha, und dann so langsam, mehr als die Wächter auf den Morgen, wartet meine Seele auf den Herrn. Kennst du dieses Gefühl? Du wartest auf den Herrn, du dieses Warten. Jetzt muss doch da was kommen irgendwie, aber es kommt im Moment noch nichts. Manchmal müssen wir das aushalten. Gott hält das aus. Können wir auch aushalten. Deswegen bist du noch nicht vom Glauben weg oder so. Aber dieses Warten, dieses Harren, ich harre. Wir kennen das, ich habe bewusst jetzt mal so dieses Luther genommen hier. Nicht? Wir kennen das Ausharren. Man muss ausharren. Manchmal ist es so, da mutet Gott uns ein Ausharren zu. Ausharren. Harret auf den Herrn. Viele Verse auch in diese Richtung. Nicht? Gottes Wort ist wirklich groß. Aber was ich zeigen möchte, ist dieser wundervolle Psalm. ein paar Verse aus Psalm 42, da wird das in ganz besonders intensiver, auch wieder ein Psalm, gell? In ganz besonders intensiver Weise deutlich, so dieses Gefühl, meine Seele wartet, hart auf den Herrn, wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser. So schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Kennen wir dieses Gefühl? Und dann heißt es weiter, meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht. Weil man täglich zu mir sagt, wo ist denn dein Gott? Dann kommen sie und sagen, oh, hallo. Ne, wo ist denn dein Gott? Ne? Oder Jesus am Kreuz. Ne? Steig doch herab vom Kreuz, wenn du Gottes Sohn bist. Das ist dann immer so diese Sache. Ne? Wo ist er denn? Ne? Wie, du bist doch gläubig, wieso jetzt hier diese Geschichte? Ne? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Und da haben wir es wieder, harre auf Gott. Denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Das ist eine Verheißung. Wenn du gerade so diesen Weg gehst, es wird die Zeit kommen, da wirst du zurückschauen und dann wirst du danken, dass Gott dich durchgetragen hat. Aber das Wichtigste ist, bleib dem Herrn treu. Lass dich niemals abbringen von Jesus. Wenn du Jesus verlierst, verlierst du alles, ich sag's dir. Einfach dranbleiben. Harren. Auf den Herrn harren, weil er ist deines Angesichts Hilfe und dein Gott. Ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Aus Psalm 2. Gibt es übrigens für die Musikbeflissenen unter uns, und das sind ja doch recht viele, eine ganz wundervolle Vertonung von Felix Mendelssohn Bartholdy. Ne, kann ich euch nur empfehlen. Also Psalm 42, vertont von Felix Mendelssohn Bartholdy. Nur so als kleine Info am Rande. So, und dann das Letzte, also natürlich nicht das Letzte, aber jetzt hier in der Predigt sozusagen der letzte Punkt, hoffe auf den Herrn. Da heißt es, hoffe Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Nicht, da haben wir natürlich hier die zeitliche Einordnung, überhaupt gar keine Frage, nicht, Israel, Gott wird Israel erlösen. Nicht, das ist ja auch immer wieder Thema, wenn wir demnächst auch einen Bibelpunkt haben, selbstverständlich. Aber wir haben ja auch schon darüber geredet, dass wir diese Dinge auch für uns selbstverständlich nehmen können. Warum? Weil wir in diesen Ölbaum der Verheißungen eingepfropft sind. Das heißt, wir können diese Verheißungen auch für uns nehmen, als neutestamentliches Gottesvolk. Also insofern könnte man dann hier auch einsetzen, durchaus legitim, hoffe Gemeinde Jesu auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. In Klagelieder, haben wir schon mal die Klagelieder gelesen? Eine ganze Reihe von uns wahrscheinlich schon. Und die es noch nicht gelesen haben, empfehle ich das mal zu lesen. Die Klagelieder Jeremias. Klagelieder. Es gibt ein Buch, das heißt Klagelieder tatsächlich. So, und in den Klageliedern Jeremias, von Jeremia, da heißt es, und damit möchte ich schließen, mit diesem wunderbaren Wort, weil ich glaube, dass es auch wieder so ganz tief in diese Gefühlslage hineinspricht. Ich rief aber deinen Namen an, Herr, unten aus der Grube. Verstehen wir Jeremia in der Grube, im Brunnen haben sie ihn reingeschmissen. So, und dann auch hier aus der Tiefe rufe ich zu dir. Ich rief deinen Namen an, Herr, unten aus der Grube. Und du erhörtest meine Stimme. Verbirg deine Ohren nicht vor meinem Seufzen und Schreien. Du nahtest dich zu mir, als ich dich anrief und sprachst, fürchte dich nicht. Du führst, Herr, meine Sache und erlöst mein Leben. Das ist die Verheißung. Das ist die Verheißung. Fürchte dich nicht, der Herr führt deine Sache. Gott ist mit dir. Da ist wieder dieses Lied, er ist mit dir, er ist mit dir und mit den Kindern und so. Nicht? Er führt deine Sache und er wird es am Ende wohl machen. Auch wieder aus dem Psalm, nicht? Befiehl dem Herrn deine Wege und hoff auf ihn. Er wird es wohl machen. Zum Schluss möchte ich gerne für diejenigen, die das möchten, vielleicht ihr Leben dann nochmal bekräftigen, auch vor dem Herrn. Fände ich schön, wenn wir einfach mal aufstehen. Es gibt so ein wunderschönes Weihegebet nach Charles de Foucault. Und ja, da ist es. Ja. So. Da haben wir es. Ich habe es jetzt mal komplett runtergeklickt. So ein Weihegebet, wo wir im Grunde genommen das alles nochmal bündeln können, wo wir unser Leben in seine Hand legen können und ihm die Dinge anvertrauen können. So. Ich lese das jetzt einfach mal langsam vor. Und jeder, der das mitbeten, muss man nicht, muss niemand. Niemand muss irgendetwas, niemals. Aber wer das gerne zu seinem eigenen Gebet machen möchte, den lade ich ein, das selber so mitzubeten oder nachzubeten und zum eigenen Gebet machen. Vielleicht ist jemand da, der das zum ersten Mal tut, in dieser Weise. Gott kennt dein Herz. Gott kennt unser Herz. Gott kennt deinen Weg. Und es ist großartig, das zu wissen. Und weil das so ist, können wir ihm vertrauen in allen Dingen. Ich lese das Gebet. Mein Vater, ich überlasse mich dir. Mach mit mir, was dir gefällt. Was du auch mit mir tun magst, ich danke dir. Zu allem bin ich bereit, alles nehme ich an. Wenn nur dein Wille sich an mir erfüllt, so ersehne ich weiter nichts, mein Gott. In deine Hände lege ich mein Leben. Ich gebe es dir, mein Gott, mit der ganzen Liebe meines Herzens. Ich will dir vertrauen, denn du bist mein Vater. Amen. Können gerne wieder Platz nehmen. Am Ende des Gottesdienstes haben wir die Möglichkeit, wenn jemand gerne ein Gespräch oder Gebet wünscht, dass wir hier unter dem Kreuz vorkommen können und dort sind Menschen, die, mit denen wir zusammen beten können, nicht unser Gebet unter dem Kreuz, möchte ich zu ermutigen, muss man aber nicht.